Also stell dir mal vor, du stehst kurz vor einer richtig unglaublich einschüchternden Herausforderung.
Mhm.
Vielleicht ist das das wichtigste Vorstellungsgespräch deines ganzen Lebens. Oder du wartest auf so eine entscheidende medizinische Diagnose.
Oh ja, absolute Stresssituation.
Genau. Oder du stehst halt wenige Minuten vor einer Prüfung, die buchstäblich über deine gesamte berufliche Zukunft entscheidet. Die Anspannung ist körperlich greifbar, der Puls rast.
Richtig.
Und was passiert in fast jeder Kultur der Welt in exakt solchen Momenten maximaler Unsicherheit? Jemand aus deinem Umfeld kommt auf dich zu, lächelt aufmunternd und drückt dir so eine winzige Plastikfigur in die Hand.
Ja, so ein kleines rosa Schweinchen zum Beispiel.
Genau, ein Schweinchen oder halt ein vierblättriges Kleeblatt aus grünem Filz.
Ein physisches Objekt, das in dieser Sekunde der totalen Ohnmacht quasi als so eine Art metaphysischer Schutzschild dienen soll.
Ja.
Es ist im Grunde der zutiefst menschliche, fast schon verzweifelte Versuch, dieses völlig Unkontrollierbare der Zukunft irgendwie in die eigene Faust zu zwingen.
Und das Verrückte ist ja, in diesem kurzen, eigentlich völlig irrationalen Moment spürt man erstaunlicherweise oft so eine absurde Erleichterung.
Absolut.
Es ist, als hätte dieses massenproduzierte Souvenir aus dem Bahnhofskiosk gerade 50% der mentalen Last übernommen.
Man hält es fest und denkt sich so, puh, jetzt habe ich zumindest etwas auf meiner Seite.
Exakt. Und genau diese psychologische Krücke, also diese faszinierende Dynamik zwischen Aberglaube, echter Handlungsfähigkeit und zwischenmenschlichem Zuspruch, die entschlüsseln wir heute hier in unserer Unterhaltung. Schön, dass du heute wieder als Dritter im Bunde dabei bist.
Ja, hallo auch von mir.
Unsere Quelle für die heutige Analyse ist ein extrem komprimiertes Meisterwerk der Alltagsphilosophie. Und zwar ein kurzes, prägnantes Gedicht von Horst Winkler aus der Verseschmiede.
Mhm, ein sehr spannender Text.
In nur 6 Zeilen dekonstruiert dieser Text nämlich den exakten Mechanismus, wie wir eigentlich mit Unsicherheit umgehen. Also lass uns das mal entpacken. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze wie so ein simpler Grußkartentext.
Ja, total.
Aber wenn wir genauer hinsehen, verbirgt sich hier eine komplette Lebensphilosophie.
Definitiv. Diese extreme Verknappung von Sprache zwingt uns ja quasi dazu, jeden einzelnen Gedanken sehr genau zu betrachten.
Mhm.
Winkler nimmt sich hier eines Phänomens an, das historisch extrem tiefe Wurzeln hat. Er beginnt in den ersten 2 Zeilen mit den klassischsten Artefakten unseres Kulturkreises überhaupt.
Dem Glückshufeisen und dem Glücksschwein.
Genau. Im Text heißt es, Glückshufeisen oder Schweine bringen es ja nicht alleine. Wenn wir verstehen wollen, warum wir diesen Objekten überhaupt so eine Macht zusprechen, müssen wir ganz kurz in die Geschichte schauen.
Unbedingt, ja.
Das Hufeisen, also traditionell aus Eisen geschmiedet, sollte in vorindustriellen Gesellschaften böse Geister abwehren. Eisen galt damals als magisches, sehr widerstandsfähiges Material.
Krass, das wissen heute die wenigsten.
Ja, und wenn man es richtig herum aufhängte, fungierte es als eine Art spiritueller Trichter, der das Glück sozusagen auffangen sollte.
Und das Schwein war vermutlich weit weniger spirituell, oder? Das war doch eher einfach ein handfestes Zeichen für das nackte Überleben.
Richtig. In diesen agrarisch geprägten Gemeinschaften bedeutete ein fettes Schwein im Stall schlichtweg, dass die Familie den harten Winter überstehen würde.
Also Wohlstand und Fruchtbarkeit in Reinform.
Genau. Das waren mal enorm reale, überlebenswichtige Konzepte. Und die haben wir im Laufe der Jahrhunderte auf so einen millimetergroßen Plastikguss reduziert.
Den wir uns dann einfach an einen Schüsselanhänger hängen. Das ist eigentlich absurd.
Ja, sie sind heute komplett von ihrer ursprünglichen materiellen Bedeutung entkoppelt. Und Winkler nutzt diese entleerten Symbole als Ausgangspunkt, um eine sehr ungemütliche Wahrheit auszusprechen.
Er sagt ja, dass sie es nicht alleine bringen.
Exakt. Er verneint dabei nicht mal die pure Existenz von glücklichen Fügungen im Universum.
Mhm.
Aber er greift diese naive, doch sehr verführerische Illusion an, dass materielle Objekte als passiver Ersatz für unsere eigenen Anstrengungen dienen können.
Weißt du, dieser passive Ersatzmechanismus, das erinnert mich extrem stark an ein Phänomen aus dem Sportbereich.
Oh ja, da gibt es einige Parallelen.
Das ist so, als würde man sich wahnsinnig teure, hochprofessionelle Laufschuhe kaufen und man stellt sie dann liebevoll neben das Bett.
Ja, das kenne ich.
Man betrachtet sie jeden Abend und geht in der festen Überzeugung schlafen, dass allein die Präsenz dieser Schuhe im Raum irgendwie die eigene Fitness steigert.
Absolut. Die Neurobiologie zeigt uns ja sogar, dass das Gehirn in genau dem Moment, in dem wir diese Schuhe kaufen, bereits Dopamin ausschüttet.
Echt jetzt?
Schon beim Kaufen.
Ja, oder eben auch, wenn wir das Glücksschwein aufstellen. Wir belohnen uns biochemisch für eine Handlung, die wir noch gar nicht vollzogen haben.
Wow.
Wir haben eigentlich lediglich Geld ausgegeben oder ein Objekt platziert. Aber unser Gehirn verbucht es als, ich habe etwas für mein Ziel getan.
Das ist ja ein kompletter Selbstbetrug. Ist das nicht eigentlich ein direkter Angriff auf unsere menschliche Tendenz, die Verantwortung sehr gerne an so externe magische Dinge abzugeben?
Definitiv. Diese neurobiologische Täuschung führt uns direkt zu einem sehr zentralen psychologischen Konzept, dem sogenannten Locus of Control, also der Kontrollüberzeugung.
Okay, was genau bedeutet das für uns?
Die menschliche Psyche hat im Laufe der Evolution gelernt, extrem effizient mit Energie umzugehen. Das Gehirn vermeidet jeden unnötigen kognitiven und emotionalen Aufwand.
Das Gehirn ist quasi von Natur aus faul, kann man so sagen, ja. Wenn wir einen internen Locus of Control haben, also die feste Überzeugung, dass wir selbst für unsere Erfolge und eben auch Misserfolge verantwortlich sind,
dann wird's anstrengend.
Dann bedeutet das bei jedem Scheitern massiven Stress. Es ist ein direkter Angriff auf unser Ego. Wir müssen dann unsere eigenen Defizite analysieren.
Und das ist unglaublich schmerzhaft und bedroht unser Selbstbild.
Extrem schmerzhaft. Verlagern wir die Verantwortung hingegen nach außen, auf einen externen Locus of Control.
Also das Schicksal oder das Wetter.
Genau, das Schicksal, das schlechte Wetter, den unfairen Chef oder eben das Fehlen eines Glückshufeisens. Dann schützen wir unser Ego. Wir sparen emotionale Kalorien.
Wir sind dann zwar die Opfer der Umstände, aber hey, wir sind zumindest nicht schuld.
Richtig. Und Winkler adressiert in dem Text genau diese tiefe, evolutionär bedingte Bequemlichkeitshaltung. Er zieht uns diesen externen Locus of Control quasi unter den Füßen weg und sagt, die magische Dekoration reicht einfach nicht, um die Realität zu formen.
Aber hier wird's wirklich interessant. Und ich muss sagen, ich habe da auch ein massives Problem mit dieser Haltung.
Okay, warum?
Naja, wenn der Text uns im nächsten Schritt förmlich dazu zwingt, den Fokus voll auf die eigene Aktion zu legen. In den Zeilen 3 und 4 heißt es ja, meistens wird es doch erst gut, wenn man selber etwas tut.
Ja, das ist der Kernsatz.
Hat das nicht einen enorm ignoranten, fast schon toxischen Beigeschmack?
Inwiefern toxisch?
Das klingt für mich total nach diesem modernen Hustle-Culture-Mantra. So nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Das ignoriert doch völlig, dass Menschen oft unverschuldet in furchtbaren systemischen Umständen stecken. Jemand, der in extremer Armut aufwächst, der kann sich doch noch so sehr anstrengen und selber etwas tun, ohne dass am Ende alles gut wird.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ist dieser Imperativ zur Eigenverantwortung nicht ein Schlag ins Gesicht für alle, die schlichtweg echtes strukturelles Pech haben?
Diese Kritik wäre absolut berechtigt, ja. Aber nur, wenn der Text eine dogmatische Garantie aussprechen würde. Und hier zeigt sich eben die philosophische Brillanz in Winklers Wortwahl.
Meinst du ein bestimmtes Wort?
Ja. Der Autor behauptet nämlich gerade nicht, immer wird es gut, wenn man selber etwas tut. Er nutzt dieses essentielle, einschränkende Wort meistens.
Ah, meistens wird es doch erst gut.
Genau. Dieses eine Wort rettet den ganzen Text davor, in so eine naive Kalenderspruch-Rhetorik abzudriften. Es anerkennt das absolute Chaos unseres Universums.
Das heißt, dieses meistens ist quasi die mathematische Anerkennung von echter Ungerechtigkeit und unkontrollierbarem Zufall.
Es ist schlichtweg die wissenschaftliche Realität. Wir alle wissen ja, dass jemand im Lotto gewinnen kann, ohne jemals hart dafür gearbeitet zu haben.
Das ist dann reines unverdientes Glück.
Exakt. Ebenso wissen wir, dass jemand alles richtig machen kann. Jahrelang hart arbeitet, sich perfekt vorbereitet, moralisch richtig handelt.
Und dann verliert er durch eine plötzliche Krankheit oder eine Wirtschaftskrise alles.
Richtig. Das Universum ist nicht fair. Das Wort meistens postuliert jedoch eine andere Mechanik. Die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Ausgang korreliert eben direkt mit dem eigenen Handeln.
Eigenverantwortung ist also die einzige Variable in dieser chaotischen Gleichung, die wir überhaupt steuern können.
Ganz genau.
Wir verändern also durch Handlung gar nicht das Universum selbst, sondern wir verändern die Wahrscheinlichkeitsverteilung zu unseren Gunsten.
Das ist perfekt zusammengefasst.
Und wenn wir diese Dynamik betrachten, dann bedeutet das eigene Handeln ja gar nicht, dass wir das Konzept von Glück abschaffen. Vielmehr ist unser Handeln der Mechanismus, der das Glück überhaupt erst operativ macht, oder?
Ja, man vergrößert schlichtweg die Angriffsfläche für günstige Zufälle. Wer passiv in seinem Zimmer sitzt und auf sein Glücksschweinchen starrt, der bietet dem Zufall mathematisch gesehen kaum Gelegenheiten.
Wie soll der Zufall auch ins Zimmer kommen?
Eben. Wer aber nach draußen geht, wer agiert, wer Projekte startet, mit Menschen spricht, auch mal scheitert, korrigiert und weitermacht, der generiert eine exponentiell höhere Anzahl an Interaktionen mit der Welt.
Und bei einer Million Interaktionen ist die Wahrscheinlichkeit für einen glücklichen Zufall logischerweise gigantisch viel höher als bei null Interaktionen.
Genau so ist es.
Weißt du, ich frage da auch gerne mal dich, der uns gerade zuhört. Überleg mal, ob du das aus deinem eigenen Leben kennst. Denk mal an einen Moment zurück, auf den du enorm stolz bist.
Mhm, guter Gedanke.
Eine Krise, die du bewältigt hast oder ein Projekt, das plötzlich durch die Decke ging. Von außen betrachtet sagen die Leute dann ganz oft, wow, da hattest du aber wirklich Glück, dass du genau im richtigen Moment diese eine Person getroffen hast.
Ja, das hört man oft.
Aber wenn du ehrlich reflektierst, hast du in den Monaten zuvor wahrscheinlich wie besessen an diesem Thema gearbeitet. Du warst richtig tief in der Aktion.
Und genau das ist der Punkt. Das, was von außen wie ein plötzlicher, unverdienter Blitzeinschlag des Glücks aussieht, ist in Wahrheit oft nur die späte Dividende von hunderten kleinen, unsichtbaren Handlungen.
Handlungen, die du vorher getätigt hast.
Und der römische Stoiker Seneca hat dieses Prinzip schon vor 2000 Jahren wirklich perfekt formuliert.
Was hat er gesagt?
Er sagte, Glück ist das, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
Wow, das trifft's auf den Punkt.
Die Gelegenheit, die können wir nicht kontrollieren. Das ist der externe Zufall. Aber die Vorbereitung, also dieses selber etwas tun aus dem Gedicht, das liegt vollständig in unserer Hand.
Der philosophische Kern ist ja also die Abkehr von dieser Passivität hin zur aktiven Schaffung von Wahrscheinlichkeiten. Wir müssen den Motor selbst starten.
Ganz genau.
Das leuchtet mir rational absolut ein. Wir haben jetzt die Mechanik der Wahrscheinlichkeit und die kalte Logik der Eigenverantwortung ziemlich gut etabliert.
Mhm.
Passives Warten bringt nichts, das Handeln ist zwingend notwendig. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, zu wissen, dass man etwas tun muss und die Kraft zu haben, es auch tatsächlich zu tun, das sind zwei völlig verschiedene Universen.
Oh ja, da klafft oft eine riesige Lücke.
Und wenn der Text an dieser Stelle enden würde, dann wäre er eine unglaublich trockene, fast schon deprimierende Lektion in so einer stoischen Arbeitsethik.
Eine Art moralischer Zeigefinger.
Genau, der uns zuruft, hör auf zu jammern und arbeite härter. Aber das ignoriert doch die menschliche Natur. Oft wissen wir ja ganz genau, was zu tun ist, sind aber vor lauter Angst vor dem Versagen wie paralysiert.
Und genau an diesem Punkt der potenziellen Überforderung vollzieht der Text seinen brillantesten Zug. Er macht einen radikalen, unerwarteten Paradigmenwechsel.
In den letzten beiden Zeilen?
Ja. Er bewegt sich weg von der distanzierten, rein analytischen Betrachtung des menschlichen Handelns hinein in die absolute emotionale Intimität.
Lass uns die Zeilen kurz reinholen. Dass dir alles schön gelingt, wünsche ich dir unbedingt.
Nachdem die harte Realität etabliert wurde, kommt plötzlich diese weiche Ebene.
Der Autor zerschlägt hier ja förmlich die vierte Wand. Vorher ging es um dieses unpersönliche, universelle Mann, wenn man selber etwas tut.
Das schwebte vorher über uns wie so ein physikalisches Gesetz, kühl und unbestechlich.
Und aus dem absoluten Nichts sind wir bei einem sehr direkten, verletzlichen Ich und Dir. Die Distanz wird komplett aufgehoben.
Es ist die notwendige Synthese aus Realismus und Empathie. Der Autor lässt das Individuum mit dieser oft erdrückenden Last der Eigenverantwortung nicht allein.
Weil er weiß, wie schwer Handeln sein kann.
Genau. Er weiß um die psychologische Schwere. Etwas zu tun bedeutet nämlich immer, das Risiko des Scheiterns in Kauf zu nehmen. Es bedeutet, sich angreifbar zu machen.
Und der emotionale Kontrapunkt wird hier ja durch das Wort unbedingt gesetzt, oder?
Richtig. Dieser Wunsch ist kein konditionaler Vertrag nach dem Motto, ich wünsche dir Glück, aber nur, wenn du dich auch wirklich anstrengst.
Nein, sie ist eine völlig bedingungslose, vorab gewährte emotionale Unterstützung.
Und das ist neurobiologisch betrachtet ein enorm mächtiger Vorgang.
Inwiefern? Was passiert da in uns?
Wenn wir das Gefühl haben, allein gegen die Welt zu stehen, produziert unser Gehirn extrem viel Cortisol. Wir sind im totalen Stressmodus.
Wir sehen überall Bedrohungen.
Ja, und das lähmt unsere Handlungsfähigkeit. Der präfrontale Kortex, der für komplexe Planung und mutige Entscheidungen zuständig ist, der wird quasi heruntergefahren.
Man hat ein Brett vor dem Kopf.
Exakt. Wenn uns aber jemand aufrichtig und unbedingt seinen Zuspruch ausspricht, dann feuert unser Gehirn Oxytocin und Serotonin.
Die Wohlfühlhormone.
Wir fühlen uns sozial eingebunden und vor allem sicher. Diese chemische Reaktion senkt das Stresslevel drastisch ab.
Das heißt, der Glaube daran, dass jemand anderes an uns glaubt, baut das eigentliche neuronale Fundament, auf dem wir uns dann überhaupt erst trauen, in Aktion zu treten.
Genauso ist es. Der Wunsch des anderen ist materiell gesehen völlig wertlos. Er wiegt nichts, er lässt sich nicht anfassen.
Er verändert die physischen Umstände der anstehenden Prüfung im Raum ja nicht im geringsten.
Aber er fungiert eben als psychologischer Katalysator. Er liefert diesen mentalen Raum, in dem der Mut zur Tat überhaupt erst wachsen kann.
Wir haben also ein funktionierendes System etabliert. Das eigene Handeln ist der Motor, der uns voranbringt.
Ja.
Aber die aufrichtige Empathie unserer Mitmenschen ist der Treibstoff, der diesen Motor überhaupt erst anspringen lässt.
Ein sehr schönes Bild.
Lass uns das mal auf unseren realen Alltag übersetzen. Was bedeutet das denn jetzt für uns als Kollegen, als Partner oder als Freunde?
Mhm.
Wir spüren ja oft diesen krassen Impuls, die Probleme unserer Liebsten lösen zu wollen. Wir wollen ihnen den Schmerz abnehmen.
Natürlich, das ist menschlich.
Aber wir können das Vorstellungsgespräch nicht für den besten Freund führen. Wir können die schwere Klausur nicht für unsere Kinder schreiben. Sie müssen da selbst durch diese Unsicherheit gehen.
Sie müssen die Wahrscheinlichkeiten durch ihr eigenes Handeln formen. Wir sind einfach nicht in der Lage, ihnen diese Verantwortung abzunehmen.
Und der Versuch, es für sie zu tun, würde sie letztlich sogar schwächen, oder?
Definitiv, weil wir ihnen damit die Möglichkeit nehmen, diese wichtige Selbstwirksamkeit zu erfahren. Wir würden ihren internen Locus of Control total untergraben.
Was wir aber tun können, und das ist vielleicht die mächtigste Rolle, die wir im Leben anderer spielen können, wir können der verlässliche Anker sein.
Ja.
Wir liefern nicht die Lösung, aber wir liefern die Bedingungslosigkeit. Durch unseren Zuspruch mildern wir diese existenzielle Einsamkeit, die ja jede große Herausforderung so mit sich bringt.
Wir machen die Last der Eigenverantwortung tragbar. Es ist ein äußerst erwachsenes, reifes Verständnis von der Beschaffenheit der Welt.
Es entlarvt diesen naiven Aberglauben, ohne dabei zynisch zu werden.
Genau, und es fordert unerbittlich Aktion, ohne dabei die tiefmenschliche Notwendigkeit nach sozialer Verbundenheit zu ignorieren.
Wahnsinn, wie viel in so ein paar Zeilen steckt. Lass uns die Kernmechanismen unserer heutigen Reise mal zusammenfassen.
Gerne.
Wir sind mit der Frage gestartet, warum wir uns in Momenten der absoluten Panik an kleine Plastikfiguren klammern. Die Antwort war, unser Gehirn sucht den billigsten Ausweg aus der Verantwortung, um Energie zu sparen.
Und um das Ego zu schützen. Symbole verleiten uns dazu, das Handeln zu simulieren, ohne es wirklich zu vollziehen.
Wir haben dann aber erkannt, dass wir den Wahrscheinlichkeiten des Lebens nicht passiv ausgeliefert sind. Unsere eigene Aktion vergrößert die Angriffsfläche für das Glück dramatisch.
Die harte Wahrheit bleibt aber, das Machen kann uns niemand abnehmen.
Doch gleichzeitig haben wir am Ende gesehen, dass die Kraft zum Machen oft erst durch die psychologische Sicherheit entsteht, die uns die bedingungslosen Wünsche unseres Umfelds schenken.
Es ist ein perfektes Zusammenspiel. Die Illusion der Magie wird durch die harte Währung der Vorbereitung ersetzt.
Und die Härte der Vorbereitung wird durch die Wärme der Gemeinschaft abgefedert.
Ganz genau.
Und genau aus dieser Erkenntnis heraus möchte ich jetzt zum Schluss noch eine Idee aufwerfen. Einen Gedanken, der unsere ganze Betrachtung vielleicht noch einmal komplett auf den Kopf stellt.
Da bin ich gespannt.
Einen Gedanken, den du, der du uns gerade zuhörst, gerne mit in die nächsten Tage nehmen kannst, wenn du das nächste Mal nervös vor einer Aufgabe stehst.
Mhm.
Wir haben die ganze Zeit argumentiert, dass Glücksschweine oder Hufeisen als externe Lösungsansätze völlig nutzlos sind, weil sie eben das Universum nicht beeinflussen können.
Und das war unser Ausgangspunkt, ja.
Wir wissen rational, dass sie keine echte Magie besitzen. Aber was ist, wenn unser Unterbewusstsein genau das längst verstanden hat?
Wie meinst du das?
Was ist, wenn wir diese Talismane gar nicht nutzen, um die physische Welt da draußen zu manipulieren? Denk doch mal an den Placebo-Effekt in der Medizin.
Ah, okay.
Der setzt messbare körperliche Heilungsprozesse in Gang, obwohl nur eine Zuckerpille verabreicht wurde. Einfach, weil das Gehirn durch den reinen Akt der Einnahme in einen Heilungsmodus schaltet.
Das ist wahr, ein starker Effekt.
Was, wenn das kleine rosa Schweinchen in deiner Tasche gar kein Zeugnis von naivem Aberglauben ist, sondern ein hochkomplexes psychologisches Werkzeug der Selbstermächtigung?
Ein bewusster Placebo-Effekt, den wir einsetzen, um uns selbst auszutricksen.
Exakt. Vielleicht wissen wir tief im Inneren, dass wir ganz allein verantwortlich sind. Aber diese absolute Verantwortung ist in der Sekunde vor der Prüfung einfach zu gewaltig.
Zu erdrückend.
Also projizieren wir unsere Angst für einen kurzen, aber entscheidenden Moment auf dieses Objekt. Wir lagern die Panik aus.
Um im Kopf genug Stille zu erzeugen, damit unser präfrontaler Kortex wieder arbeiten kann.
Genau das. Das Symbol beeinflusst also nicht das Schicksal, es beruhigt lediglich das Gehirn. Lange genug, bis wir den Mut fassen, endlich in den Ring zu steigen und selber etwas zu tun.
Das ist ein faszinierender Gedanke. Die angebliche Schwäche des Aberglaubens wird so zu einer brillanten Bewältigungsstrategie der Psyche.
Wir betrügen uns selbst, aber auf eine konstruktive Art.
Eine Art, die uns überhaupt erst handlungsfähig macht.
Wahnsinn. Und genau mit diesem Gedanken entlassen wir dich heute aus unserer gemeinsamen Betrachtung. Wir hoffen wirklich, du konntest einige Werkzeuge für dich mitnehmen, um die Wahrscheinlichkeiten in deinem Leben neu zu justieren.
Dass du die teuren Laufschuhe nicht nur kaufst, sondern sie auch anziehst.
Genau, den Mut findest, loszulaufen. Und ganz im Sinne der tiefen menschlichen Mechanik, die wir heute entschlüsselt haben, geben wir dir genau den Rückenwind mit, der das Handeln leichter macht. Dass dir bei all dem, was du anpackst, alles schön gelingt.
Das wünschen wir dir unbedingt.